Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen zum Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. In den Briefen des Horaz geht es um die Kunst des richtigen Lebens. In Alexander Puschkins Erzählung Pik Dam um das unerklärliche Doppelgesicht des Menschen. In Charles Ferdinand Ramus' Roman Die Schönheit auf der Erde um die Feier des irdischen Daseins. Der 1878 in Lausanne geborene Ramus war ein außerordentlich produktiver Autor. Die kritische Gesamtausgabe der Werke von Ramus, sie umfasst 72 Bände. Ramus geht bei Kennern als einer der wichtigsten Schweizer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Leider hat ihm das alles nicht viel genützt, der Autor ist kaum noch bekannt. Vielleicht liegt das ja an dem Missverständnis, er sei wegen seiner bevorzugten Schweizer Schauplätze eher ein Heimatschriftsteller. Was Ramus Literatur aber vor allem auszeichnet, das ist seine experimentelle Kühnheit, wie auch sein nun neu aufgelegter Roman Die Schönheit auf der Erde zeigt. Dorothea Diekmann stellt das Buch vor.
Wer war Charles Ferdinand Ramus, der in seinen Büchern nur die Initialen seiner Vornamen gedruckt sehen wollte? Dass sein Porträt den 200-Franken-Schein schmückt, steht in krassem Missverhältnis zur mäßigen Bekanntheit, aber auch zum Selbstbild dieses großen Schweizers aus der Romandie. Sein Werk umfasst 22 Romane sowie Kurzprosa und Novellen, Essays, Gedichte, autobiografische Schriften und das zusammen mit Igor Strawinski verfasste Musiktheater Histoire du Soldat. Mit dem im selben Jahr geborenen Robert Walser verbindet Ramus nicht nur eine konsequent eigenwillige Erzählweise sowie das kritische Verhältnis zum Heimatland, sondern auch ein gänzlich unheroisches Selbstverständnis. In einem Brief kennzeichnete er seine Person und Profession so:
Ich bin 1878 zur Welt gekommen, aber sagen Sie es nicht. Ich bin als Schweizer zur Welt gekommen, aber sagen Sie es nicht. Ich habe Altphilologie studiert, sagen Sie es nicht. Sagen Sie, dass ich bestrebt war, kein Altphilologe zu sein, sondern ein Enkel von Winzern und Bauern, und es war mein Wunsch, ihnen Ausdruck zu geben. Doch ausdrücken heißt erweitern. Mein tiefstes Bedürfnis ist es, zu erweitern.
Wie die Sprache unsere Wahrnehmung zu erweitern vermag, lässt sich nun an seinem Roman »Die Schönheit auf der Erde« von 1927 studieren, dessen großartige Übersetzung durch Hanno Helbling der Arco Verlag neu gedruckt hat. Der archaisch schlichte Stoff erzählt, wie ein Dorf am Genfersee den Einbruch des Fremden in Gestalt einer jungen Frau erlebt. Es ist die Nichte des Kneipenwirts, dessen Bruder in Kuba lebte und heiratete. Als er stirbt, nimmt der Onkel die 19-jährige Tochter Juliette auf. Von dessen Frau angefangen, feindet und von den Männern des Dorfes bedrängt, zieht sie zu dem alten Fischer Rouge und verlebt eine kurze sommerliche Idylle am See. Als ihr daraufhin, weil sie noch nicht volljährig ist, die Einweisung in ein Heim droht, will Rouge mit ihr fliehen. Doch er ist nicht der Einzige, der solche Pläne schmiedet. Im furiosen Finale aber entkommt die schöne Fremde all ihren selbsternannten Rettern und Entführern, denn sie hat eine eigene Wahl getroffen. Sie verschwindet buchstäblich vor den Augen der Voyeure, die sie umringen.
Man kreist um die Schönheit auf der Erde. Man hat nie genug vom Sehen auf der Erde. Man hungert danach, man ist unersättlich. Man will besitzen. Wo könnte denn die Schönheit Platz finden unter den Menschen?
So kommentiert der Erzähler. Ramus Kunst erlaubt es ihm, dem unstillbaren Drang nach Schönheit nachzugehen, ohne zum Voyeur zu werden. Die Schönheit der Natur- und Dingwelt evoziert er in unerhört reichen Sprachbildern und in einer Belichtungs-, Perspektiv- und Schnitttechnik, die mit ihren verfremdenden Mitteln, darunter permanenten Tempuswechseln, eine stupende filmische Unmittelbarkeit herstellt. Juliettes Schönheit aber begegnet uns fast nur indirekt in ihrer Wirkung auf jene, die sie betrachten, und durch die Verwandlung, die das gesamte Blickfeld bei ihrer Erscheinung erfährt. Oft schildert Ramus sie aus der Sicht eines fernen Beobachters oder er beschreibt nur ihren Schatten.
Zuerst sah man den Schatten im Fensterrahmen erscheinen. Jetzt gingen zwei Hände in die Höhe, zum Gesicht in die Haare. Dann verzerrte sich alles. Der ganze Schatten verlor seine Form, während die beiden Männer immer noch an der gleichen Stelle waren. Vorher kamen die Dinge einzeln daher, ohne Verbindung zueinander. Jetzt sind sie alle da, als wären sie alle eins. Doch wie kann man das erklären? Ist es auch wirklich das, was durch diese Köpfe geht? Hinter dem Schirm der Mützen, unter dem Schädelknochen?
So erhält selbst die Sprachlosigkeit angesichts des Schönen ihren Ausdruck. Tatsächlich ist das scheinbar simple Wort schön eins der häufigsten Adjektive in diesem so wortgewaltigen Roman, der in seiner Feier der Schönheit auf der Erde stets auch die irdische Begrenztheit thematisiert, für die das Schöne wie das Fremde eine Störung bedeutet. Juliette, ein Störenfried für ihre gierigen Verfolger wie für jene, die darunter leiden, für ihre Beschützer ebenso wie für die Behörden, findet einen Gefährten nur in einem anderen Fremden, einem buckligen italienischen Schuster, der für sie am Fluss auf seinem Akkordeon spielt.
Hier gibt es nur, was schön zu sehen, schön zu hören ist. Man stört die Dinge nicht, sie stören einen nicht. Und das sagt er. Er sagt, dort unten störten wir. Sie muss lächeln. Man stört den Vogel hier nicht. Ganz im Gegenteil. Der Vogel glaubt, er sei unter Vögeln.
Ramus bedient mitnichten die Stereotype der verfolgten Unschuld, der edlen Wilden oder der verführerischen Exotin. Juliette ist eine heimwehkranke Auswanderin, die trotz ihrer Zurückhaltung den Projektionen der Provinzler ihren Widerstand und schließlich den eigenen Freiheitswillen entgegensetzt. Dass die Motive von Musik und Tanz sowie des Wassers die Figur charakterisieren, kann nur unter programmatisch verengten Ansprüchen als Klischee gelten. Hier zeigt sich vielmehr die antike Grundierung dieses erzählerisch hochmodernen Romans, in dem nicht umsonst das Licht eine Hauptrolle spielt. Wenn etwa mit offenem Anklang an die schaumgeborene Aphrodite die schwimmende Juliette ab und wieder auftaucht.
Alles war leer, alles erloschen. Dann ging das Licht wieder an. Sie war wieder da. Sie kam aus dem Wasser herauf. Alles entzündet sich und belebt sich von Neuem, während das Wasser rings aufgewühlt wird und in Stücke zerbricht.
Die Schönheit auf der Erde von Charles Ferdinand Ramus erschien in der Übersetzung aus dem Französischen von Hanno Helbig im Wuppertaler Arco Verlag. 258 Seiten, 26 Euro. Dorothea Diekmann stellte den Roman vor. Die Antike gilt als Beginn der abendländischen Literatur und ihr Einfluss hält bis heute an. Von der antiken Grundierung des Ramus-Romans war ja zum Beispiel eben schon die Rede. Wenn wir jetzt mit Horaz auf die römische Antike schauen, dann bewegen wir uns im Zeitraum zwischen 65 bis 8 vor Christus. Horaz war neben Vergil der wohl bedeutendste Dichter der Kaiser-Augustus-Epoche. Er schrieb Oden und Satiren und poetische Abhandlungen. Als literarische Kunstwerke gelten seine Epistula, die jetzt in einer Neuübersetzung vorliegen. Und zum Glück fehlt mir nichts, nur du. So sind die Briefe des Horaz betitelt. Michaela Schmitz stellt sie vor.
Seine Briefe sind ein Dialog mit der Einsamkeit. Horaz schreibt sie aus der Abgeschiedenheit seines Landguts in den Sabinerbergen in der Nähe von Rom. Die Briefe sind nicht als reale Mitteilung einer Person an eine andere geschrieben, sondern von vornherein als literarische Kunstwerke konzipiert. Obwohl sie an reale Personen des öffentlichen Lebens adressiert sind, die in Rom jeder kannte, meist an Freunde des Autors. Horaz entwickelt in seinen Epistolae eine bis dahin völlig neue Kunstform des literarischen Briefs. Diese Briefform ermöglicht Horaz einen sehr privaten Ton und das Schreiben aus subjektiver und perspektivischer Sicht. Sie ist der Schlüssel für die Intimität und zeitüberschreitende Aktualität der Briefe des Horaz, wie Uwe Tellkamp in seinem vorangestellten poetischen Essay betont.
Gibt es ein tieferes Gespräch als das im Wechsel von Briefen? Lese ich die Horazbriefe, habe ich das Gefühl, diesen Menschen und dem, was sie bewegte, ganz nahe zu kommen. Näher womöglich, als es in der Begegnung von Angesicht zu Angesicht gewesen wäre. Das verschüttete Milchglas, das ein Horaz beschreibt, durchwandert die Jahrhunderte. Die aufgezeichnete Geste bleibt lebendig, wenn Schlachten und Könige längst vergessen sind. Es ist dieses Milchglas, das wir kennen.
Im Jahr 23 vor Christus beginnt er mit etwa Mitte 40 seine Epistolae zu schreiben. Der im damaligen Rom für seine Lyrik berühmt gewordene Dichter wendet sich mit den Episteln in seinem Spätwerk ausdrücklich von der Dichtung ab hin zur Philosophie. Seine 23 Briefe ergeben in der Summe ein Buch über die große Frage der praktischen Ethik. Wie kann der Mensch ein gutes Leben führen? Vorbild waren wahrscheinlich die Briefe des attischen Philosophen Epikur. Horaz bezeichnet sich selbst als seinen Schüler. Epikur war ein Lehrer der Lebenskunst. Seine Botschaft, Glück ist machbar, wenn es gelingt, sich von Schmerz und Furcht zu befreien. Von dieser Kunst der Lebenspraxis handeln Horaz' Briefe. An seinen Freund Lollius Maximus schreibt er,
Möge mir bleiben, was jetzt für mich da ist. Oder auch etwas weniger. So viel, wie ich brauche zum Leben. Wenn denn die Götter wollen, dass ich noch lebe. Einige Bücher. Weißkohl und Wein bis zur nächsten Ernte. Und dass ich nicht immer wanke und schwanke aus Angst vor der Ungewissheit der nächsten Stunde.
Nur mit heiterer Gelassenheit erreicht man die Windstille der Seele. Glück ist eine Frage der Haltung. Epikurs Konzepte antiker Selbstsorge sind durchaus aktuell. Seine Rezepte zur Seelentherapie klingen nicht selten wie ein therapeutisches Beratungsgespräch. Weltbetrachtung ist in Epikurs Lebenskunst therapeutisches Programm. In diesem Sinne versucht auch Horaz in seinen Briefen, die Welt als Textbuch für die Kultivierung des Selbst zu lesen. Horaz arbeitet ein Jahrzehnt an seiner Lebensschrift. So bezeichnet der 2008 mit seinem Roman Der Turm bekannt gewordene Schriftstellerkollege Uwe Tellkamp in seinem Vorwort die von Christoph Schmitz-Schulemann jetzt neu übersetzten Versepisteln. Horaz längster und bekanntester Brief über die Dichtkunst ist in diesem Band nicht enthalten. De Arte Poetica wird als gesondertes Werk betrachtet. Im Unterschied zu den berühmten Horaz-Nachdichtungen von Wieland oder Herder verzichtet die neue Übersetzung auf das homerische Versmaß zugunsten einer rhythmisierten Prosa, durch die der Hexameter durchklingen soll, so der Übersetzer selbst. In der Tat liest sich seine am lauten Lesen und Sprechen orientierte Prosa leicht und melodisch. Die moderne Sprache gibt den Blick frei für die Aktualität des Textes. Denn, so Schmitz-Schulemann in seinem umfangreichen, informativen und unterhaltsamen Nachwort, die Menschen, von denen Horaz spricht, trügen zwar
keine Schlipse und keine Sneakers, sondern Toga und Sandalen. Trotzdem kommen sie uns vertraut vor. Händler und Rechtsanwälte, Friseure und Lehrer, Kurärzte und Hausverwalter, schwadronierende Tagediebe und beschwipste Dichter. Allesamt getrieben von Projekten und Geschäften, manchmal beseligt durch geheime Hoffnungen, oft gequält von Geiz und Neid und kleiner Angst und stiller Gier, dann wieder beflügelt von den schönsten Sehnsüchten. Es ist, als würden wir diese Menschen kennen. Und wir kennen sie ja auch. Wir sind selbst diese wunderlich verstrickten Narren. Horaz zählte sich auch zu ihnen.
Horaz war Zeitgenosse Cäsars und Kleopatras, Ciceros und Kaiser Augustus und befreundet mit dem berühmten Dichterkollegen Vergil. Schon vor dem Briefkonvolut ermöglicht eine übersichtliche Zeittafel mit den Lebensdaten eine Einordnung in seine Zeit. Christoph Schmitz-Schulemann bringt uns den Text mit seiner unaufgeregten und stilvollen Neuübersetzung in diskret rhythmisierter moderner Prosa nahe. So wirken die Briefe auf den heutigen Leser, als wären sie vor ein paar Tagen abgeschickt worden und nicht vor über 2000 Jahren.
Michaela Schmitz zu den Epistulae, den Briefen des Horaz. Und zum Glück fehlt mir nichts, nur du. Aus dem Lateinischen übersetzt wurden sie von Christoph Schmitz-Schulemann und erschienen sind sie im Coesfelder Elsinor Verlag. 116 Seiten, 14 Euro. Und zum Abschluss ein schwungvoller russischer Klassiker in Neuübersetzung. Alexander Puschkins kurze Erzählung Pik Dam. Die Russen halten ihn für den größten aller ihrer großen russischen Schriftsteller. Das mag nicht jeder außerhalb des Landes nachvollziehen, denn der 1799 in Moskau geborene Puschkin schrieb nun mal vor allen Dingen Gedichte. Und Gedichte sind bekanntlich schwerer zu vermitteln als Prosawerke. Allerdings gibt es von Puschkin auch Romane und Erzählungen. Seine wohl berühmteste Erzählung trägt den Titel Pik Dam. Jetzt liegt sie vor in einer Neuübersetzung von Alexander Nitzberg. Uli Hufen hat sie gelesen.
Alexander Puschkin war ein Mann mit Humor und mit gesundem Selbstbewusstsein. Beides brauchte es, um im Jahr 1833 folgenden Dialog zu schreiben.
»Paul«, rief die Gräfin hinter dem Paravent, »schick mir bitte irgendeinen neuen Roman, aber um Himmels Willen keinen von diesen modernen.« »Wie meinen Sie das, Grandmaman?« »Ich meine Romane ohne Helden, die als erstes Vater und Mutter meucheln, und bitte auch ohne Wasserleichen. Ich habe höllische Angst vor Wasserleichen.« »Es gibt heute leider keine solchen Romane. Es sei denn, Sie nehmen russische.« »Seit wann gibt es denn russische Romane?«
Die forsche Antwort hätte lauten können, seit 3 Jahren. Im Herbst 1830 war Puschkin über mehrere Monate auf dem Landgut seiner Familie in Boldino, 600 Kilometer östlich von Moskau, in Quarantäne. In Russland wütete die Cholera. Puschkin nutzte die Zeit und schuf in einer wahren Explosion von Kreativität neben zahllosen Gedichten auch seinen legendären Roman in Versen Eugen Onegin. Unter den bis heute weithin gelesenen und geliebten russischen Romanen ist Eugen Onegin der älteste, ein Klassiker. 3 Jahre später war Puschkin wieder in Boldino und schrieb die Erzählung Pik Dam, aus der der oben zitierte Witz über russische Romane stammt. Die 87-jährige Gräfin Anna Fedotowna, die keine Romane lesen mag, in denen Vater und Mutter gemeuchelt werden, hütet ein Geheimnis. Vor über 60 Jahren verlor sie in Paris beim Pharo-Spiel eine große Menge Geld. In ihrer Not wandte sie sich an den geheimnisvollen Grafen von Saint-Germain und der verriet ihr ein Geheimnis. Wie man beim Glücksspiel 3 Karten voraussagen und so enorme Mengen Geld gewinnen kann. Als der Enkel der Gräfin einigen Freunden beim Glücksspiel diese Geschichte erzählt, brennen dem Deutschrussen Hermann die Sicherungen durch.
Die Anekdote von den 3 Karten hatte ihm stark die Sinne erhitzt und ihn noch die Nacht über heimgesucht. »Was, wenn mir die alte Gräfin«, dachte er am nächsten Abend, während er durch Petersburg schlenderte, »ihr Geheimnis verrät, mir die 3 gewinnbringenden Karten nennt? Warum sollte ich nicht mein Glück versuchen? Mich ihr vorstellen, ihre Gunst erlangen, ach, von mir aus ihr Liebhaber werden, aber das wird seine Zeit brauchen. Dabei ist sie bereits 87, sie könnte in einer Woche tot sein. Ach, was sage ich, in 2 Tagen.«
Hermann ist als rational und eher langweilig bekannt. Seine Freunde sehen in ihm einen typischen Deutschen. Er hat beim Glücksspiel immer nur zugeschaut, sein Geld lieber gespart und jedes Risiko gescheut. Doch plötzlich ergreift ein böser Geist Besitz von diesem scheinbar kühlen Verstand. Warum? Puschkin erklärt es nicht. Wie so vieles andere auch. Pik Dam ist eine überaus knappe, perfekt komponierte Schauergeschichte, in der es dem Leser überlassen bleibt, die großen Rätsel für sich zu lösen. Puschkin führt vor, was passiert. Hermann erschleicht sich das Vertrauen und bald auch das Herz der jungen Lisaveta, die im Haus der Gräfin lebt. Er schreibt Briefe, er drängt, er verspricht. Und als Lisaveta seinem Werben schließlich nachgibt und Hermann heimlich ins Haus einlässt, dringt der ins Gemach der alten Gräfin vor, um ihr das Geheimnis abzujagen. Mit schönen Worten oder notfalls auch mit Gewalt. Doch der böse Angriff misslingt spektakulär. Die Gräfin stirbt, wahrscheinlich an einem Herzanfall. Alles scheint verloren, die Gräfin wird das Geheimnis der 3 Karten mit ins Grab nehmen. Doch dann, urplötzlich, wechselt das Böse die Stoßrichtung. Aus dem besessenen Angreifer Hermann wird ein Angegriffener und aus dem Versprechen der 3 Karten wird ein Fluch. Die 3 Karten und 3 Damen besiegeln Hermanns Schicksal. Die uralte Gräfin, die zauberhafte Lisaveta und die Pik Dam. Alexander Puschkins Erzählung begeisterte die Leser sofort. Kaum erschienen, begannen russische Adlige beim Glücksspiel auf die 3 Karten der Gräfin zu setzen, wie Puschkin selbst stolz bemerkte. Aber Pik Dam war auch eins der ersten Werke der russischen Literatur, das im Ausland wahrgenommen wurde. Die fantastische Schauergeschichte traf den romantisch gestimmten Geschmack der Zeit. Die Macht des Glücks über das Schicksal, Liebe und Verrat, finstere Mächte, das unerklärliche Doppelgesicht des Menschen, das alles waren Themen, die die Leser faszinierten. Dass die Pik Dam aber auch knapp 200 Jahre nach ihrer Veröffentlichung Leser in aller Welt verzaubert, muss man wohl mit Puschkins Genie erklären. Die klassische Eleganz und Sparsamkeit der Mittel, die formale Perfektion und die Schönheit der Sprache, hier kommt alles zusammen. Alexander Nitzberg kann man nur dafür danken, dieses russische Kleinod in idealer Weise neu ins Deutsche gebracht zu haben.
Uli Hofen zu Alexander Puschkins Erzählung Pik Dam in der Neuübersetzung von Alexander Nitzberg und ausgestattet mit Illustrationen von Kat Mentschik. Erschienen ist das Buch im Berliner Galliani Verlag, 96 Seiten, 18 Euro. Soweit von uns aus der Buchredaktion. Forschung aktuell hat gleich unter anderem Folgendes zu bieten. Schwangerschaft und Coronavirus. Wie groß sind die Gefahren für Mutter und Kind? Gleich mehr dazu nach den Nachrichten mit meinem Kollegen Lennart Pyritz. Ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.